Kommen unter Gottes Wort. Das Wort Gottes, von diesem Gott haben wir gerade gesungen, der uns bedingungslos liebt und der alle Möglichkeiten hat, in unser Leben hineinzukommen. Und ich begrüße auch immer wieder Gäste, Menschen, die vielleicht zum ersten Mal oder ganz selten hier sind. Herzlich willkommen in der Gnadenkirche. Du, sie werden es mit Jesus zu tun bekommen, wenn sie hierher kommen, mit Gott, mit seinem Wort. Das ist uns wichtig, das ist unser Produkt, unsere Botschaft. Dafür stehen wir als Gnadenkirche und wir befinden uns in einer Predigtserie zu dem Thema geistliche Vitamine. Und da werden wir also Fortsetzungen machen, Vitamine 3, Vitamine 1, da ging es um das V wie Vertrauen, Vitamine 2, da ging es um das I wie Information und Inspiration. Und dann heute eben Vitamine Teil 3, irgendwas mit dem T, das ist auch schon hier so ein bisschen groß, auffallend groß. Und weiß nicht, was man da so, T, was können wir denn da nehmen? Ah, da gibt es doch einige Begriffe, die man wählen könnte. Und vielleicht raten auch manche im Vorfeld immer, was könnte denn da kommen? Heute geht es um T wie trinitarisch. Glauben. Ja, das ist doch mal was. Hätte doch keiner gedacht. Ja. Trinitarisch glauben. Was ist das denn? Ja, trinitarisch glauben. Genau, darum geht's. Und in einigen Minuten werden wir dann wissen, um was es gegangen ist. Und ich denke, dass es auch essentiell ist. Ich werde heute nicht mehr die Bilder der Vitamine zeigen und dieses Fettlösliche und Wasserlösliche, das lassen wir alles weg. Wir bleiben jetzt ganz auf diesem geistlichen Weg, sage ich mal. Kurze Vorbemerkung. Die Bibel, also das Wort Gottes, alles ist im Neuen Testament, was wir so als Bibel haben, christlichen Kreisen, lehrt einen Monotheismus. Das heißt, das Christentum ist eine monotheistische Religion, ein Gottglaube. Wir glauben an einen Gott. So, das sind wir nicht die einzigsten. Die drei abrahamitischen Religionen glauben alle an einen Gott. Also auch im Islam würde man das sagen, auch im Judentum würde man das sagen und eben im Christentum auch. Reihenfolge chronologisch wäre eben Judentum, Christentum, Islam. Da gibt es Dinge, die uns verbinden, das gibt Dinge, die uns trennen. Das ist, war alles mal ein Thema, auch ein Bibelpunkt. Das ist jetzt heute nicht wichtig. Aber dass wir wissen, wir gehören als Christen zu einer monotheistischen Religion. Mono ist eben das eine. Es gibt nur einen Gott. Das ist ganz wichtig. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch in der Gemeinde aufgewachsen. Ich habe mir damals so als Kind und Jugendlicher nie darüber Gedanken gemacht, gibt es jetzt mehrere Götter, gibt es einen. Die Bibel lehrt eindeutig, es gibt nur einen Gott und das hat Konsequenzen. Und wenn die Bibel sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann könnte man denken, ja, dann stimmt es ja schon mal nicht. Dann gibt es ja mehrere, wenn Gott das sogar sagt, gell? Andere Götter neben mir, da muss es ja mehrere Götter geben. Aber was meint er denn? Die Bibel lehrt sehr viel über Götter, im Alten Testament noch mehr wie im Neuen. Götter sind zum Beispiel Figuren aus Stein, aus Holz. Die Bibel lehrt an mehreren Stellen, die haben Augen und sehen nicht. Die haben Ohren und hören nicht. Das heißt, das sind von Menschen gemachte Gebilde, die sie als Gott oder Götter verehren, aber sie existieren gar nicht, sie existieren nur in den Köpfen der Menschen. Ja, und das ist ganz entscheidend, es gibt nur einen einzigen Gott. Das lehrt die Bibel an vielen Stellen. So, das ist das eine, einen Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Die Bibel lehrt auch einen Monismus. Das klingt ganz ähnlich, ist aber nicht das Gleiche. Und das bedeutet, Gott kämpft nicht gegen den Teufel, so auf einer Ebene. Das denken echt Leute, auch Christen. Der Teufel hat das längst aufgegeben. Das hat er einmal versucht, in der Wüste. Wir kennen die Geschichte, oder? Als Jesus versucht hat, mit dem Teufel zu kämpfen, der Teufel mit Jesus gekämpft hat, so, Jesus hatte gefastet, war ziemlich schwach. Und genau dann, wenn er schwach ist, weißt du, das erleben wir manchmal auch, am schwächsten Punkt, da kommt der Feind, da klopft er dann an und will irgendwas. Und so war das bei Jesus auch. Er war also 40 Tage fasten und so, und dann kommt der Teufel und versucht ihn in der Wüste, nicht im Einkaufszentrum, in der Wüste. So. Und wir kennen vielleicht diese Geschichte. Und seit dort hat der Teufel nicht mehr mit Gott gekämpft, mit Jesus gekämpft, weil er genau weiß, das macht gar keinen Sinn. Warum? Weil die Bibel einen Monismus lehrt. Gott sitzt im Regiment. Gott steht ganz oben. Gegen Gott kämpft überhaupt niemand. Und wenn Menschen sich anmaßen, mit Gott zu rechten und zu streiten, die wissen nicht, was sie tun. Da lehrt die Bibel auch an vielen Stellen. Wer bist du, der du mit Gott rechten willst, der du Gott die Schuld zuschieben willst? Gott ist auch nicht ein besserer Mensch. Gott ist Gott. Und der steht über allen Dingen. Also es ist ganz wichtig, Gott sitzt im Regiment. Der Teufel kämpft nicht gegen Gott. Übrigens, die kennen sich von früher. Habe ich auch schon mehrfach gesagt. Das ist wichtig. Der Teufel kennt Gott. Gott kennt den Teufel. Und weil der Teufel Gott kennt, weil die früher mal zusammengearbeitet haben, man kann das alles nachlesen in der Bibel, Jesaja 14, Hesekiel 28 und solche Stellen erklären das ein bisschen, merkt man, der Teufel war ein Engel und so und der kennt Gott, der weiß also, wie Gottes Reich funktioniert. Und deswegen hat er oft so großen Erfolg in unserem Leben, oder? Weil er ja weiß, wie es geht. Aber er ist nicht Gott. Der Teufel ist auch nicht allmächtig, ist auch nicht allgegenwärtig, ist auch nicht allwissend. Der Teufel war noch nie hier im Wiener Platz 5. Der war auch noch nie bei dir zu Hause, bin ich mir sicher. Der Teufel ist, ich weiß nicht, wo er ist. Gibt so ein paar Hinweise, aber nicht, dass man denkt, der läuft einmal durch Villingen oder fliegt irgendwie durch. Nein. Allerdings, er ist ja nicht alleine. Er hat ja noch seine Helfershelfer, diese gefallenen Engel, die mit ihm gegangen sind, sogenannten Dämonen und so. Aber das ist jetzt heute nicht wichtig. Wichtig ist nur, die Bibel lehrt einen Monotheismus und die Bibel lehrt einen Monismus. Gott sitzt im Regiment. Und wenn wir uns heute mit trinitarisch Glauben beschäftigen wollen, dann kommt eben dieses Wort Trinität oder Dreieinigkeit vor. Trinität oder Dreieinigkeit. Und da möchte ich etwas dazu sagen, so richtig ernsthaft, so ermahnend. Und wenn ich jetzt einen ganz großen Zeigefinger hätte, würde ich den so jetzt so schütteln oder so. Und zwar möchte ich dich warnen und mich auch. Pass bloß auf, dass deine Trinität und Dreieinigkeit nicht folgendermaßen lautet: Vater, Sohn und Heilige Schrift. Pass bloß auf! Mir sind Christen begegnet, die haben diese Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heilige Schrift. Das ist falsch. Ja? Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist richtig. Bete niemals das Buch an, bete Gott an. Habe ich auch immer wieder gesagt, macht nichts, ich wiederhole mich gerne. Und heute, normalerweise, als ich ganz frisch hier in der Gemeinde, da war ich noch nicht mal Pastor. Es war die zweite Predigt, ich weiß es noch, ich weiß nicht, wer es noch weiß. Die erste weiß ich auch noch, ich weiß auch noch die zweite. Die hieß, so groß ist Gott. Da hatte ich hier so einen Flipchart stehen und habe da was erklärt. Und als ich dann Pastor war, dachte ich, Mensch, das ist eigentlich schön mit so einem Flipchart, aber das macht im Grunde keinen Sinn aufgrund der Größe. Deswegen habe ich das quasi dann nicht mehr gemacht. Aber heute, nach 8 Jahren, das erste Mal wieder, ganz kurz und nur wenige Augenblicke, muss ich wirklich was aufmalen. Und ich bitte diejenigen, die hinten sind, da Andi und so ganz da hinten, packt eure Ferngläser aus oder was auch immer. Ich erkläre es auch und ich werde es auch nicht mehr wieder tun. Nicht, weil ich es nicht gerne mache. Ich finde es super. Ich könnte gerne immer was malen. Man lernt nämlich mehr, wenn man das so sieht. Aber das ist, ja, ist einfach hier vom Raum nicht so gut. Also hier steht, falls man das nicht lesen kann, Gott. Hier steht Gott. Auch da drüben ist es schwierig. Es ist einfach hier. Wir freuen uns auf den Neubau. Okay, dann alles kein Problem. So, also hier steht Gott. So, und das, ich male es einfach kurz auf, ist auch nicht meine Idee. Manche kennen das auch, haben es schon oft gesehen. Ist auch nichts Dramatisches. Da steht jetzt, Gott ist Vater. So, Gott ist Vater. Und dann steht hier drüben, Gott ist Sohn. Der hat auch einen Namen, weiß jemand? Jesus, genau. Ich hatte schon mal die Frage gestellt, genau das Gleiche. Weiß jemand, wie der Sohn heißt? Da hat sich keiner gemeldet. Es waren alles Christen. Und da habe ich gemerkt, ich habe die Leute unterfordert. Da antwortet man dann gar nicht mehr, weil das so klar ist. Aber es ist ja eigentlich gut, wenn wir das wissen. Vielleicht sind auch Menschen heute da, die das noch nie gesehen haben in ihrem Leben. Kann ja auch sein. Und dann hier drüben steht eben dann, also ich könnte das jetzt auch mit Farben und so, aber das mache ich jetzt einfach nur ganz, ganz einfach. Gott ist auch Heiliger Geist. So, ja? Gott ist Vater, Gott ist Sohn, Gott ist Heiliger Geist. Hätte ich jetzt mehr Zeit, würde ich das so ein bisschen dicker alles, dann sieht man das noch besser und so. Aber jetzt, ihr glaubt mir es, wenn ihr es nicht sehen könnt, da hinten, gell? Gott ist Vater, Gott ist Sohn, Gott ist Heiliger Geist. So weit, so gut. Jetzt ist es ganz wichtig, dass der Sohn, Jesus, ist nicht der Vater. Und wenn jetzt jemand so ein bisschen schriftgelehrtermäßig unterwegs ist, dann könnte der einwenden, stopp, Bruder, falsch, du täuschst dich, du irrst, du kennst die Schrift nicht. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und jetzt sagst du, der Sohn ist nicht der Vater. Du widersprichst dem Wort, ihr Lehrer, müssen wir gleich hier vorgehen. Langsam, ganz kurz. Ich kläre das schnell auf. Ich kenne die Bibelstellen auch. Was meint denn Jesus, wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater? Wisst ihr, was er meint? Er meint nicht, wer mich sieht, sieht die Körpergröße des Vaters, die Augenfarbe, Bartlänge, hier manche Bartträger oder so. Das meint er gar nicht. Er meint, wer mich sieht, sieht das Wesen des Vaters. Und was ist das Wesen Gottes des Vaters vor allem? Liebe. Haben wir nicht gerade gesungen? Haben wir es nicht gerade gesungen? Ja? Die trägt, die heilt, die bleibt und so weiter. Diese bedingungslose Liebe, die wir nicht, schaffen wir nicht als Menschen. Gott kann das. So, das heißt also, wenn Jesus irgendwo rumgelaufen ist, durch Jericho oder so, haben die Leute gesagt, ha, da hinten läuft die Liebe. Wenn die Liebe nach Villingen kommt, dann strömen die Menschen, weil das kennt man nicht. So, und deswegen hat er das gesagt, aber nicht wegen anderen Dingen. Und darum ist das richtig und man kann das leicht beweisen, wenn, ich habe es noch nie erlebt hier im Gottesdienst, stellt euch mal vor, wir hatten eine Gebetszeit, dann betet jemand, danke Herr Jesus, dass ich dein Kind sein darf. Das ist falsch. Wir sind nicht Kinder von Jesus. Die Frauen sind Schwestern von Jesus. Wir Männer sind Brüder von Jesus. Wir sind alle, wir haben den gleichen himmlischen Vater. Mein himmlischer Vater ist der gleiche, den Jesus hatte und den du hast. Und deswegen sagen wir, die Christen sind eine große Familie. So ist es. Und wenn jemand betet, danke lieber Vater, dass du für mich gestorben bist. Ach du liebe Zeit. Der Vater starb doch gar nicht. Jesus starb am Kreuz. Der Vater starb nicht am Kreuz. Das ist nicht schlimm, wenn jemand so betet, aber es ist halt falsch. Vielleicht ist Gott da sehr gnädig. Achten wir drauf. Aber ich habe sie hier noch nie gehört, von daher weiter so. Ist noch auf einem guten Weg. Wir wissen so um die Zusammenhänge. Und so ist es also auch hier. Der Vater ist natürlich auch nicht der Heilige Geist. Oder kam der Vater an Pfingsten auf die Erde? Nö. Der Heilige Geist kam an Pfingsten. Übrigens, wer wird eines Tages wiederkommen? Jesus. Wer ist momentan im Wesentlichen auf der Erde? Der Heilige Geist seit Pfingsten. Das ist, man könnte fast sagen, also vorsichtig ausgedrückt, die wechseln sich immer so ein bisschen ab. So immer eine Person der Dreieinigkeit ist so besonders anwesend. Ja? Und deswegen, streng genommen, ist Jesus heute nicht hier. Ganz streng genommen, der sitzt zur Rechten Gottes. Frag mal den Stephanus. Als die Steine flogen, er umgefallen ist, hat er gesagt, ich sehe den Sohn zur Rechten des Vaters stehen. Stehen. Da stand der Sohn Gottes auf. Weißt du, wenn Märtyrer ihr Leben lassen, dann steht Jesus auf. Das ist gewaltig. Finde ich total, ist Jesus aufgestanden. Sonst heißt es immer, sitzt zur Rechten Gottes. Und das ist die einzigste Stelle, wo es heißt, ich sah den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters stehen. Stand Jesus auf. Jesus erhebt sich, wenn Menschen ihr Leben für ihn lassen. So sieht's aus. Das ist gewaltig. Aber wenn er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich in eurer Mitte, das stimmt natürlich, durch seinen Geist. Christus in uns, durch seinen Geist. Also von daher gilt, das untere können wir auch noch kurz abschließen, ist ja logisch, Jesus ist auch nicht der Heilige Geist. So, das bedeutet also, wir dürfen zwei Dinge nicht tun. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen, ist doch eh alles das Gleiche, ist doch egal. Und wir dürfen es auch nicht auseinanderreißen. Und ich habe diese Tage erst gesehen, es gibt heute noch Leute, die das hier, das ist übrigens nicht von mir, das ist schon tausende Jahre alt, habe nicht ich erfunden, aber ich finde es gut. Ich finde es echt gut, weil es ist ziemlich praktisch erklärt. Die Christenheit hat es seit über knapp, wie soll man sagen, 15, 1600 Jahre, glaubt sie das. Und es gibt heute noch Menschen, die das ablehnen. Im Internet gibt es so Artikel, die das alles ablehnen. Wisst ihr, was die sagen? Die sagen, nur Jesus. Jesus-Only-Movement, Jesus, nur Jesus-Bewegung. Das ist verrückt. Die sagen, weißt du, es geht nur um Jesus. Und die bringen dann so zwei, drei Bibelstellen und sagen, das ist alles ein Quatsch. Nur Jesus. Das klingt ja gut, nur Jesus. Ist aber falsch. Nur Jesus ist falsch. Es gibt auch den Vater und es gibt den Heiligen Geist. So. Also das, nur, das wollte ich einfach mal aufmalen und erklären, weil man das besser versteht, wenn das so erklärt wird und die es gesehen haben, wie wenn man es einfach nur hier hinschmeißt. So, und jetzt geht es aber bitte hier weiter. Das ist immer noch da zu sehen, aber ich würde jetzt mal weitergehen. Einmal, also Gott als Vater, da ist natürlich ganz wesentlich, deswegen habe ich so ein Herzchen hingemacht. Vielleicht würdest du bei deinem Vater kein Herzchen hinmachen. Wir reden jetzt nicht von menschlichen Vätern. Auch wenn du einen guten Papa, guten Vater hattest, davon reden wir nicht. Selbst wenn du einen ganz super tollen Papa hattest, Gott der Vater ist noch besser. Ist nicht zu toppen. Ja. Und deswegen, was heißt das? Da geht es drum um Liebe, wir haben es gesungen und schon gehört, und um Kindschaft. Um Kindschaft. Um Kindschaft. Ich selber bin ja adoptiert worden. Manche wissen das. Und ich habe meinen leiblichen Vater einmal getroffen in meinem Leben. Da war ich 30. Ich wollte ihn einfach mal kennenlernen. Wer war denn das? Wer ist denn mein biologischer Vater? Einmal getroffen. Meine Mutter habe ich auch kennengelernt, habe ich mehrfach getroffen, habe ich diesen Kontakt auch. Kindschaft. Für jemand, der, wenn er zurückschaut, bei mir ist das so, da ist alles schwarz. Da ist nichts Oma, Opa und wem bist du ähnlich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da für Krankheiten war, keine Ahnung. Da wird dieses, was die Bibel mal lehrt, an Kindesstatt angenommen. Kennt ihr diese Bibelstellen? Dass Gott uns als Kind, dass er adoptiert, also er nimmt uns quasi einfach zu sich. Nicht nur Pflegekind oder, sondern wirklich zu sich. Das hat für mich vielleicht eine andere Bedeutung wie für dich. Einfach anders. Das bedeutet diesen Wert, Kindschaft und Liebe, dieses Wissen, egal was ist. Heute hat es auch jemand gebetet. Und egal was wir tun, an der Liebe Gottes zu dir ändert sich gar nichts. Nichts. Du kannst auch sündigen, so viel du willst. Das hat auch Konsequenzen. Das ist nicht gut, würde ich auch nicht empfehlen. Aber an der Liebe ändert sich nichts. Liebe bleibt. Die Liebe bleibt. So. Das ist also der Punkt, wenn es um Vater geht. Ich komme noch auf andere Dinge. Dann Sohn, da habe ich das Kreuz. Da haben wir es, das Symbol der Christen. Es sieht ja nicht ganz so aus, es müsste eigentlich ein bisschen hier abgekürzt sein, aber es ist ja egal, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Symbol. Und da geht es um zwei Bereiche. Einmal Jesus als der Erlöser, der uns erlöst von unseren Schulden, von unseren Sünden, von unseren Vergehungen, von all dem, was wir gemacht haben. Das ist es, erlöst uns. Lösen, freimachen. Dass uns keiner mehr dafür anklagen kann. Wenn Gott dir was vergeben hat, kann dich niemand mehr dafür anklagen. Das ist gewaltig, die Macht der Vergebung. Und dann aber auch, das muss noch dazu kommen, er möchte nicht nur Erlöser sein, er möchte auch Herr sein. Herr, Chef, der das Sagen hat. Der Regent, der Dirigent, könnte man auch sagen. Der den Takt angibt, oder? Der dir vorangeht, wir folgen ihm nach, nicht er folgt uns nach. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist nicht der Diener der Gemeinde. Er ist das Haupt, der Chef, der Bauherr. Er ist der Oberste, damit er in allem den Vorrang habe, schreibt mal Paulus. Das so viel zum Sohn. Dann Gott, der Heilige Geist, habe ich einfach jetzt mal so eine Taube. Der Geist kam wie eine Taube auf Jesus bis seiner Taufe. Wir kennen vielleicht die Geschichte. Und da geht es im Wesentlichen einmal um Kraft. Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, heißt es mal, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Was für Kraft? Zeugen zu sein. Auch andere Dinge, Kraft, Wunder zu tun und solche Sachen. Ja, all diese Kräfte, die von Gott kommen, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Und dann möchte er uns leiten. Wie heißt es? Die sind Kinder Gottes, die vom Geist geleitet werden. Was leitet uns? Das Geldbeutel. Der Ehepartner. Die Kinder. Was leitet uns? Wer leitet uns? Der Heilige Geist möchte Menschen leiten. Als Jesus erfüllt war mit dem Heiligen Geist bei der Taufe, kann man alles nachlesen, heißt es, und er wurde vom Heiligen Geist wohin geführt? In die Wüste, eben nicht ins Einkaufszentrum, in die Wüste. Und dann heißt es weiter, um vom Teufel versucht zu werden. Das ist ja verrückt. Ja, Heiliger Geist, was machst du denn? Komisch. Führst in die Wüste, damit man versucht wird? Ich dachte, jetzt geht's richtig positiv, jetzt kommen... Ja, schon auch, aber manchmal auch so. Wir haben den Heiligen Geist nicht in der Tasche, er hat uns in der Tasche, das wäre das Optimale. Er hat uns in der Tasche. Man kann den Heiligen Geist auch nicht einfach so, wie soll ich sagen, mit ihm so rumspielen. Ja? Komm, Heiliger Geist, komm. Oder irgendwie so, und dann sagt er, gehen. Das interessiert ihn gar nicht. Diese Spielchen mit dem Heiligen Geist interessieren ihn. Weißt du, ist ein Heiliger Geist. Martin Luther hat über den Heiligen Geist gesagt, er ist der Heiligmachende. So sieht's aus. Der Heiligmachende. Gut, möchte ein paar Punkte sagen. Einmal, warum ist trinitarisch Glauben wichtig? Nicht an die Trinität glauben, bitte. Du Du darfst schon an diesen dreieinigen Gott glauben, aber heute geht es nicht darum, glaubst du, ob es das gibt oder nicht, das ist mir völlig egal. Wenn du es nicht glaubst, stimmt es trotzdem. Ja. Sondern es geht darum, trinitarisch glauben. Was heißt das? Und warum ist das wichtig? Einmal ist es wichtig, obwohl das Neue Testament keine Trinitätslehre kennt. Steht also nirgends irgendwo geschrieben, liebe Geschwister, Paulus oder so, ich möchte euch einfach mal sagen, es gibt also Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist, Gott ist nicht so, sowas finden wir nicht als Bibelstelle. Gibt es nicht. Die Trinitätslehre finden wir nicht explizit irgendwo in der Bibelstelle stehen. Was wir finden, sind so dezente Hinweise. Einer ist ganz bekannt, den hören wir bei jeder Taufe. Aus Matthäus 28. Geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da taucht sie so ein bisschen auf. Diese Kombination. Nicht nur Jesus, nicht nur der Vater, nicht nur der diese Kombination, diese Dreieinigkeit, da kommt sie zum Vorschein. Auch wenn wir Menschen segnen, sagen wir das manchmal so. Segne dich im Namen des Vaters, Sohnes, so. Oder im 2. Korintherbrief, letzter Vers, letztes Kapitel, ganz am Schluss, da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus, das ist der Sohn, und die Liebe Gottes, übrigens, da ist der Vater gemeint, kommt nachher noch, warum das so ist, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist auch so, letzte Einigkeit, da taucht es so ein bisschen auf, so vorgeschattet im Neuen Testament. Also das Erste ist, der trinitarische Glauben ist wichtig, obwohl es jetzt keine direkte Lehre gibt, nur solche Hinweise. Zweitens, trinitarisch Glauben ist wichtig, weil die Dreieinigkeit im 4. Jahrhundert Glaubensgut wurde. Und von dort bis heute ist das so. Und ich denke, wir müssen das unbedingt festhalten. Wir dürfen das nicht verlieren. Auch nicht, wenn es um den interreligiösen Dialog geht. Das ist eine, wie soll man das sagen, das ist Gift für den Islam, was wir hier glauben. Und es ist ein Ärgernis für das Judentum. Die können es nicht fassen. Die sagen, ihr habt drei Götter. Ich habe euch vorhin gesagt, wir glauben an einen Gott. Und da merken wir, das kann man nicht verstehen. Das muss man erfassen. Ich glaube, da braucht es den Heiligen Geist. Und darum werden sich die Juden wundscheuern an diesen Fragen. Und auch der Islam, obwohl der Islam viel positiver über Jesus redet wie das Judentum. Das sind auch ganz spannende Zusammenhänge, aber um die soll es jetzt nicht gehen. Wichtig ist nur der Hinweis, ich sage auch gleich, was man da festgestellt hat, vor doch etlichen Jahren, das ist also schon ein bisschen her, hat ein bisschen gedauert. Jesus 30, 33 nach Christus gekreuzigt, Pfingsten kam dann, Paulus, Gemeinden haben sich so entwickelt, Verfolgung kam, diese ganzen Hintergründe, dann gab es durch verschiedene politische Situationen, wurde das Christentum dann zur Staatsreligion und so weiter. Also ich sage mal zwei wichtige Daten, die muss man nicht auswendig lernen, aber die sind interessant, finde ich, zu wissen, dass man das mal gehört hat. Konzil von Nicäa, 325 nach Christus, da hat man festgestellt und festgezurrt. Einfach mal gesagt, und das glauben wir jetzt, und bis heute ist es so geblieben, nämlich Jesus ist mit dem Vater wesensgleich. Also Jesus ist Gott und der Vater ist auch Gott. Man hat wirklich Jahrzehnte, im Grunde Jahrhunderte gerungen. Ja, wie gehören die zusammen? Hat jetzt der Vater den Sohn gezeugt? Aber Maria hat ihn doch, wie ist das? War er jetzt ganz Mensch? Wurde er erst bei der Taufe Gottes Sohn? Hat er als Kind gesündigt? So als Bub, weißt du? Er war ja nicht erfüllt, nicht voll des Geistes, war er erst bei der Taufe. So Diskussionen hin und her, die Theologen haben geforscht und gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt ist Schluss. Unter der Leitung des Geistes Gottes, aufgrund von vielen unendlichen Diskussionen und Bibelstudium und dem, was wir an Schriften haben, kommen wir jetzt zum Ergebnis, und es hat sich gehalten, es wird sich auch nicht ändern. Jesus ist mit dem Vater wesensgleich. Ich und der Vater sind eins. So. Und dann, knapp 60 Jahre später, auf einem anderen Konzil, nämlich in Konstantinopel, das nennt man auch Konstantinopolitikum, glaube ich, so ähnlich heißt das, diese Sache, da wurde gesagt, nicht nur Jesus, auch der Heilige Geist ist mit dem Vater wesensgleich. Und weil der Vater und Gott sowieso klar war, ich habe es vorhin gezeigt in dieser Bibelstelle, ich zeige es nochmal schnell, hier war ganz klar, hier ist der Vater gemeint. Das kann man anhand von Bibelstudium leicht erkennen. Aber wieder zurück, also war klar dann, gut, Jesus ist also Gott und der Heilige Geist ist auch Gott. Der Vater ist sowieso Gott und damit entstand dieses Bild, auch dieses Bild da, ja, diese Skizze, dieses ja, Symbol, dieses, ist ja nur ein Modell. Ich denke dann immer, wenn ich das so, auch heute, ja, Gott ist ja durch seinen Geist heute hier. Der hört jetzt alles, was ich sage. Ja. Und dann sieht er dann, was ich da male und so. Und dann hoffe ich, dass Gottes Geist nicht sagt, ach du liebe Zeit, was malt denn der auf? Das ist doch ganz anders. Das ist völlig anders. Ja. Das hoffe ich nicht. Dass die Christen sich 2000 Jahre geirrt haben, das hoffe ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich wünsche mir, ich hoffe, ich glaube auch, dass Gott sagt, ja gut, man merkt, dass ihr Erdlinge seid, also Menschen. Aber so für euch und so mit eurem, was ihr da im Kopf habt, es geht in die Richtung. Das ist, was ich einfach denke und glaube und hoffe. Das ist nur ein Modell. Wie will man Gott irgendwo auf... Es soll uns nur helfen, ja? Das ist einfach wichtig. Also man hat es also dann gesagt, die sind also gleich und so weiter. So ist also die Trinität, diese Lehre entstanden. Drittens, trinitarisch glauben ist wichtig, weil, jetzt finde ich ganz praktisch, wer trinitarisch glaubt, wer also den Vater im Blick hat, den Sohn und den Heiligen Geist, der wird einen ausgewogenen Glaubensstil leben können. Trinitarisch glauben ist wichtig, weil es einen ausgewogenen Glaubensstil verdeutlicht. Alles, was nicht ausgewogen ist, macht krank. Punkt. Es ist im Natürlichen so, zu viel von etwas, auch zum Guten, zu viel vom Guten, nicht gut, zu viel vom Schlechten sowieso nicht, aber auch sonst, wenn Dinge neutral sind, ausgewogen. Wo also eine göttliche Person, das sind ja wie Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, vernachlässigt wird, brauchen wir doch nicht, oder überbetont wird, wird der Glaube ungesund, sind Spaltungen die Folge, wird es sektiererisch. So sieht's aus. Und das könnte man jetzt mit zig Beispielen in den letzten 2000 Jahren belegen. Und dieses eine, was ich vorhin gesagt habe, ja nur Jesus, Jesus only, falsch, falsch, das klingt noch so fromm, es ist falsch. Das ist kein trinitarischer Glaube. Nur Heiliger Geist, falsch. Nur Vater, Vater, Vaterherz, Vaterkonferenz, muss zum Vater, muss Vater, Vater, immer Vater, falsch. Du brauchst alles. Es kann sein, dass jemand in dem Bereich auf einem guten Stand ist und merkt, oh, da habe ich aber noch, Mensch, stimmt, mit dem Vaterbild Gottes müsste ich mich mal beschäftigen. Dann ist es in Ordnung. Dann darf man auch hingehen, diese Bücher lesen, ist alles kein Problem. Aber wenn es nur noch darum geht, dann ist es gefährlich. Viele Denominationen sind so entstanden. Die haben was erkannt, Pfingstbewegung, die hat was erkannt, Pfingsten, Heiliger Geist, stimmt, die Gaben, ist alles richtig. Aber wenn man das nur noch hat, dann wird es gefährlich. Und um das alles ordnungsgemäß und gesund zu haben, braucht es eben das Buch der Bücher. Und wenn jemand sagt, weißt du, die Bibel brauche ich nicht mehr, ich habe den Heiligen Geist und auch in deiner Bibel steht, du hast es nicht nötig, dass dich jemand belehrt, der Geist zeigt es dir einfach, gell? Leg die Bibel weg, der Geist zeigt es dir. Geschwister, in so einer Gemeinde möchte ich nicht sein. Warum? Weil der Heilige Geist das Wort Gottes liebt. Der hat es nämlich inspiriert. Inspiration vor 2 Wochen. Heiliger Geist und Bibel, Wort und Heiliger Geist. Ich würde mal sagen, die beste, das ist so ein Paar, ein Liebespaar quasi. Super, ja? Wir dürfen das nicht trennen. So. Also das ist, denke ich, eine klare Aussage. Der Glaube würde ungesund werden. Wo man da was vernachlässigt, brauchen wir doch nicht. Ach, brauchen wir nicht. Redet nicht immer vom Geist, brauchen wir doch nicht. Oder redet nicht immer vom Vater. Alles, alles ist wichtig. Ganzer Ratschluss Gottes, hat der Paulus gesagt. Sonst gibt es Spaltungen. Gab es sogar in Korinth. Korinth war eine charismatische Gemeinde. Da ging was. Boah, da sind wir total langweilig gegen die Korinther. Da muss man gucken, was da abgegangen ist. Aber Paulus hat gesagt, ihr müsst es ordnen, sonst wird es schwierig. Und dort war es so, die einen waren für den, die waren für den Paulus, für den Apollos, die Frommen, die ganz Frommen waren für Christus. Das sind die ganz Frommen, weißt? Ich bin für Christus. Und sagt, hört auf mit dem, keine Spaltung, ihr müsst ausgewogen sein. Alles ist wichtig. So, viertens, trinitarisch glauben ist wichtig, weil, vierter Punkt, weil es, ist ja ganz klar, das andere hat kaputt gemacht und das macht gesund. Und ich möchte das auch an Beispielen zeigen, und zwar an allen drei Beispielen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, was das so gesund machend ist. Geschwister, die Gemeinde Jesu, die Gnadenkirche auch und andere Kirchen sollten das auch, und jeder ist da am Lernen und wir auch, eine Kirche sollte ein Ort sein, wo Menschen gesund werden. Amen? Es ist so. Gesund. Du, wenn du mit Jesus länger zusammen warst, da wurdest du heil. Heil. Gesund, jetzt nicht nur körperlich denken, ganzheitlich. Gell? So. Das heißt, was heißt gesund? Wo Gott als Vater gesehen wird, richtig begriffen und erkannt und geglaubt und verstanden und erfasst, da ist man geliebt und sicher. Ich würde mich freuen, wenn Menschen hier in unseren Räumen, in der Gnadenkirche, sich geliebt und sicher fühlen. Ich glaube, dass Gott das möchte, von jeder Kirche. Ich glaube, dass man versagen darf, also Fehler machen. Fehler machen. Kennt jemand dieses alte Lied? Die älteren Geschwister müssen das vielleicht kennen. Jesus nimmt die Sünder an. Wie geht's weiter? Mich hat er auch angenommen. So sieht's aus. Ja, kommt her zu mir alle und so. Man darf versagen. Nicht man soll, man muss auch nicht. Aber man darf. Nicht nur, da steht bewusst nicht, man kann. Da kann man mal versagen. Aber eigentlich ist nicht vorgesehen. Gell? In der Gnadenkirche versagen geht nicht. Da ist schon Sündlosigkeit, ist schon so ein bisschen unser Maßstab. Vollkommenheit, oder? Ein falsches Wort, du bist raus. Nee, nein, man darf versagen. Und hat Angst, logischerweise dann, wenn Liebe da ist, Liebe treibt die Angst aus, hat Angst keinen oder immer weniger Raum, immer weniger Platz. Das macht Menschen gesund. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Beispiel, wo wir hier Bericht hörten, dass auch im Frauenfrühstück, wo es demnächst um die Perle geht, am Mittwoch, glaube ich, gell? Da war doch auch mal ein Frauenfrühstück, wo jemand erzählt hat, eine Frau, die arbeitet unter Prostituierten. Vielleicht wisst ihr das noch. Und wo man das mir erzählt hatte dann, dass es Prostituierte gibt, die würden gerne in Gottesdienste gehen und sie trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht. Sie fühlen sich nämlich zu schlecht und zu sündig. Und das ist eben nicht Gott. Schau doch Jesus an. Jeder kann zu Jesus kommen, wie er ist, aber keiner bleibt, wie er ist. Das ist das Zweite. Das ist auch ganz wichtig. Man bleibt nicht, wie man ist. Also, wer Gott als Vater gesehen hat oder wenn man ihn als Vater sieht, ja, wenn er als Vater gesehen wird, ist man geliebt und sicher. Das lässt sich jetzt vielleicht leicht lesen. Das ist die Aufgabe von uns, das auch immer wieder zu sagen in den Hauskreisen, dass man das auch lernt. Das ist ja leicht abgelesen, muss ja auch dann im Alltag, im praktischen Leben sich zeigen. Darf man versagen? Und hat Angst keinen Platz. Dann, wo Gott als Sohn gesehen wird, Jesus, findet Evangelisation statt. Zeitungen, was auch immer. Menschen werden auf dieses Angebot der Erlösung, des Kreuzes, wo Jesus alles vollbracht hat, hingewiesen. Aber auch Anbetung hat Raum, selbstverständlich. Das war zu allen Zeiten so. Zu ihm hinsingen. Das Wort Eucharistie meint nicht ein Oblaten auf die Zunge. Eucharistie meint was ganz anderes. Ja. Da geht es einfach darum, dass dieser Gott in seiner Art groß gemacht wird. In diesen Liedern, in Gebeten, in dem, was wir tun, ihn verherrlichen. So. Und selbstverständlich geht es um seinen Leib. Das ist ja der Leib Jesu, die Gemeinde. Ja. Das ist, wenn Gott als Sohn gesehen wird. Dann hast du das im Blick, haben wir das im Blick oder immer mehr im Blick oder immer wieder neu im Blick. Und dann natürlich Heiliger Geist, wo Gott als Heiliger Geist gesehen wird, sitzt man an der Kraftquelle. Ihr werdet Kraft empfangen, nur wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Geschehen auch Zeichen und Wunder, selbstverständlich. Übrigens wichtig an der Stelle, da steht nicht, ich habe hier ein Wort nicht, immer. Steht nicht geschehen, immer Zeichen und Wunder. Wenn jemand das verkündigt, lügt er. Wenn jemand das verkündigt, lügt er. Selbst im Neuen Testament, und bei Jesus war es wirklich so, alle Kranken, die mit ihm Kontakt hatten, wurden gesund. Kannst du mal gucken, was man weiß. Die Dinge, die man nicht weiß, weiß ich auch nicht, sage ich nichts dazu. Das ist schon besonders. Aber wenn er am Teich Bethesda diese vielen Kranken, Blinde, Lahmen und Dürren sah, hat er nicht gesagt, so, jetzt stelle ich mal eine Reihe auf und dann gehen wir mal so durch, zack, 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 zack. Hat er nicht gemacht, nicht immer. Er ging zu dem, wo der Vater ihn geschickt hat, zu dem, 36 Jahre gelähmt, der wird jetzt geheilt. Und der wurde geheilt. Gewaltiges Wunder. Jetzt überleg dir mal, du wärst der nebendran steht. Sagst, hallo, hallo, hallo. Jesus sagt, du, mein Auftrag, schon heftig. Das muss man gut einordnen, seelsorgerlich wichtig. Ja. Das ist ganz wichtig, es ist sonst gefährlich. Also es geschehen diese Zeichen, es geschehen diese Wunder. Aber wir können sie nicht erzwingen oder so herbei manipulieren oder so, es geht nicht. Ja. Aber grundsätzlich, da, definitiv, keine Frage, wo Gott ist, geschieht was. Übrigens, Zeichen und Wunder können auch innerlich sein und äußerlich, klein und groß. Manches wisst ihr gar nicht, wo Leute mir hinterher anrufen nach dem Gottesdienst und sagen, du, als dieses Lied gesungen wurde, da habe ich gespürt, der Schmerz, der vorhin noch da war, als ich in die Gemeinde kam, da am Rücken. Irgendwie. Weg. Erstaunlich. Wir müssen nicht bei allen Dingen hier vorne immer groß, aber es gibt diese Dinge. Gott wirkt, definitiv. Wir kennen aber auch Menschen, die seit Wochen, Monaten oder Jahren auf Zeichen und Wunder warten. Und es ist noch nicht eingetreten. Müssen wir genauso ernst nehmen. Es hat eine seelsorgerliche Komponente. Und wenn Menschen predigen, alles ist alles kein Problem und Gott heilt alle und immer und sofort und ständig, in der Gemeinde möchte ich nicht sein. Das ist nicht biblisch. Und als Kranker schon zweimal nicht. So. Dann Geistesgaben, hat natürlich mit dem Heiligen Geist zu tun, normal, also das ist was die Bibel auch lehrt, selbstverständlich, wo Gott übernatürlich redet, durch verschiedene Dinge, lesen wir ja auch im Korintherbrief, alles so, wie es die Bibel auch sagt, anständig in Ordnung, so wie es einfach Paulus auch da sagt, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Komme zum Schluss, möchte uns einfach sagen, trinitarisch Glauben ist wichtig, weil die Dreieinigkeit Glaubensgut wurde für das Jahrhundert, weil ausgewogener Glaubensstil die Folge sein wird und weil es Christen gesund macht, weil es uns heil macht. Ich hatte ja gerade 4 Punkte, jetzt habe ich nur 3. Der erste Punkt war, obwohl es die Bibel keine Lehre hat, aber das ist nicht so relevant jetzt, das ist relevant, darum sind es hier 3 Punkte. Meiner Meinung nach, zumindest was ich kann, behaupte ich, vertrete ich, und es geht auch gar nicht anders, zumindest was mich angeht. Als Gnadenkirche verkündigen wir einen trinitarischen Glauben. Das ist unser Ziel, das ist unser Wunsch, das ist unsere Absicht. Das ist biblisch. Den Vater im Blick, wie sich's gehört, den Sohn im Blick, wie sich's gehört und den Heiligen Geist im Blick, wie sich's gehört. Wie sich's gehört meint einfach, wie es die Bibel lehrt. Ja, und das waren so einige Gedanken heute dazu. Und ich möchte jeden einladen, das mit mir, also was heißt mit mir, mit uns zusammen, ja, hier zu tun. Und wenn jetzt heute jemand da ist, der sagt, ja, das sehe ich aber anders, brauchst du nicht mehr kommen. Wirklich nicht. Wenn jemand sagt, finde ich ja unmöglich, wie kann man nur trinitarisch und Dreieinigkeit völlig daneben, nur Jesus oder was, ja, dann leb halt mal nur Jesus. Du liegst voll falsch. Auch die das hören im Internet. Du liegst falsch. Es ist unbiblisch. Es führt in die Irre. Und wenn wir einer dieser 3 Personen, dieser göttlichen Personen, überbetonen, führt es auch in die Irre. Und das möchten wir nicht. Ich möchte das nicht. Das ist meine Verantwortung. Es geht nur so oder nicht. Nur so oder nicht. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Trinitarisch glauben. Stehen wir auf zusammen. Lobpreisteam kommt bitte schon vor. Und ich habe gedacht, wir könnten ja jetzt mal zusammen beten, nicht ich alleine. Und wir beten einfach, nachdem wir nochmal diesen Titel von heute gesehen haben, wir beten das, was die Christenheit seit Jahrhunderten betet, dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich habe es unterstrichen, da kommt der Vater vor, da kommt der Sohn vor, da kommt der Heilige Geist vor, genau so, wie sich's gehört, ja? Ich stelle mich auch darunter, ich mache mich quasi einfach eins mit uns allen und möchte jeden einladen, mit uns zusammen laut gemeinsam dieses Gebet zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.